Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
So, da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Mir gegenüber sitzt Viola Falkenberg. Hallo, Frau Falkenberg.
Hallo, Frau Hellwig.
Sehr viele Menschen, ich weiß gar nicht, wie viele, kennen Sie, denn der Verein, den Sie repräsentieren oder weswegen Sie hier sind als Vorsitzende und ich glaube auch als Geschäftsführerin, das nennt sich ein bisschen anders, hat mindestens ungefähr 18.000 Mitglieder. Ne? Wenn es ungefähr 17.000 bis 18.000 Kleingärten in Bremen gibt, dann gibt es auch, und da hängen dann nochmal Familien dran. Also eine ganze Menge von Menschen werden Sie kennen.
Das weiß
Müssten
ich.
Eigentlich Ihren Namen kennen, sagen wir es mal so.
Da bin ich mir nicht so sicher, weil die normalen Kleingärtner sind ja in ihren Vereinen organisiert und dann wählen die entsprechend den Vorstand. Dass sie wirklich lesen, was alle lesen, was in der Mitgliederzeitung im Gartenfreund steht, wo ich natürlich vorkomme, da bin ich mir nicht so sicher.
Verstehe. Aber zumindest die aus der Fahr werden Sie kennen, weil Sie dem Fahrerverein Rose am See, was ja ein sehr schöner Name ist für einen Kleingartenverein, lange vorgestanden haben. Oder tun Sie das immer noch?
Jetzt seit 2 Monaten nicht mehr.
Seit 2 Monaten erst, weil Sie sind schon seit März 23 sind Sie schon Vorsitzende des Vorstands der Gartenfreunde, habe ich mich da vertan.
Nee, ist richtig. Im Landesverband der Gartenfreunde seit 23, ja.
Vorsitzende im Landesverband der Gartenfreunde Bremen und damit auch Geschäftsführerin. Das heißt jetzt ein bisschen anders, ne?
Kommt drauf an. Also im Außenverhältnis ist Geschäftsführerin der richtige Begriff.
Das heißt, Sie machen was im Personalunion, was Jahrzehnte getrennt war und wo es auch immer wieder zu Reibereien gekommen ist. Das können wir gleich mal abhaken. Der Verband hat unheimlich viele Geschäftsführerinnen verschlissen. 3 innerhalb von, glaube ich, 2 Jahren oder so, ne?
Ja, oder 3 Jahren.
Auf jeden Fall, auffälligerweise waren das, glaube ich, alles Frauen. Wie kommt das eigentlich? Ist Frauen und Kleingärten und Geschäftsführung was anderes als Männer und Kleingärten und Geschäftsführung? Wie ist das in anderen Ländern? Sind das da auch oft Frauen?
Also es ist diese Personalunion-Geschichte, also Geschäftsführung und Verbandsvorsitzende, ist in Bremen tatsächlich erstmalig.
Ja, genau.
Bundesweit ist das gar nicht so unüblich. Mhm. Also das macht auch Sinn, weil viele Sachen, wenn man den Verband leitet, auch als Verbandsvorsitzende, muss man natürlich wissen, was im Tagesgeschäft auch läuft.
Ja.
Ne, was wollen die Behörden, was brauchen die Mitglieder, wo kneift es bei den Vorständen in den Vereinen, von daher macht das durchaus Sinn.
Es ist auch ein Konfliktfeld weniger natürlich, es sei denn, sie streiten mit sich selbst. Gibt es denn widerstreitende Interessen zwischen einer Geschäftsführerin und einem Vorsitzenden? Eigentlich ja nicht. Ne? Was sollte ich als Vorsitzende anderes wollen als eine Geschäftsführung?
Naja, also die Geschäftsführung kommt ein bisschen darauf an, wie man es definiert. Also Verbandsvorsitz heißt ja auch sozusagen ein bisschen politische Führung, also die Ausrichtung des Verbandes. Das ist nicht zwingend das Aufgabenbereich der Geschäftsführung.
Aber spricht auch nicht dagegen.
Nein.
Es könnte höchstens sein, dass der Vorsitzende tolle Ideen hat und der Geschäftsführer sagt, wir haben kein Geld dafür. Das heißt, ihre beiden Ichs in sich müssten dann vielleicht miteinander ringen.
Ja, oder die wollen das nicht. Ne? Eine Person möchte nicht, was die andere möchte tatsächlich. Und so war es in der Vergangenheit dann ja auch. Und dann hat man natürlich Konflikte.
Aber das kann Ihnen, ich meine, als Einzelperson nicht passieren. Sie könnten höchstens tolle Ideen haben für alle Kleingärten, die sich aber finanziell nicht umsetzen lassen, müssen dann quasi mit sich ringen. Oder gegenüber den Mitgliedern, ne? Die gleich bremsen, auch obwohl sie gar nicht die Rolle der Geschäftsführung haben. Ne? Aber sie wissen, wie das Geld, wie die Finanzen zum Beispiel aussehen. Solche Sachen, ne?
Genau, also ich, ne, zum Beispiel weiß ich ja, dass es in der Geschäftsstelle eigentlich gut wäre, wenn wir mehr Mitarbeiterinnen hätten und Mitarbeiter, um die vielfältigen Aufgaben besser bewältigen zu können. Gleichzeitig kenne ich die Finanzen und weiß, das tragen die Mitglieder nicht mit. Das ist auch berechtigt teilweise. Auf der vorletzten Delegiertenversammlung ging es gerade darum, ob der Beitrag um 1 Euro erhöht wird, pro Jahr wohlgemerkt. Hm. Und das ist abgelehnt worden. Hm. Das heißt, der Spielraum des Landesverbandes zu gestalten und auch den besseren Service anzubieten, ist einfach begrenzt.
Hätten Sie das gedacht, dass sowas abgelehnt wird? Weil 1 Euro pro Jahr, selbst bei Leuten mit sehr, sehr wenig Geld, müsste man davon ausgehen, dass 1 Euro pro Jahr zumutbar ist. Finde ich jetzt, also sage ich jetzt einfach so keck. Ich gehöre natürlich nicht zu denen, die mit sehr wenig Geld auskommen müssen, Gott sei Dank.
Also ich habe sehr dafür plädiert, dass ein Kaputtsparen an solchen Stellen einfach keinen Sinn macht.
Mhm. Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ist auch nicht an die große Glocke gehängt worden, glaube ich.
Nee, das war eine Delegiertenversammlung, also von den Vorständen sozusagen, das ist das oberste Gremium des Landesverbandes. Ne, die beschließen letztlich solche grundlegenden Sachen.
Da ging es ja schon manchmal hoch her, da hatten Sie auch mit einen Anteil. Da ging es um verständliche Gartenordnung, heißt das so. Da kommen wir gleich noch zu. Jetzt könnte man sagen, das Gute ist, dass es konfliktfreier ist, wenn man das in Personalunion hat. Jetzt könnte man kritisch auch sagen, das ist eine Machtfülle, die Sie irgendwie ausnutzen könnten. Ich weiß nicht genau wofür, aber wer weiß.
Also Macht heißt in diesem Fall leider vor allen Dingen mehr Verantwortung und mehr Arbeit.
Verstehe.
Das ist eher das Problem, dass ich ja schlecht sagen kann, okay, ich mache nur meine Geschäftsführung, ich check meine Arbeitszeiten und wenn ich drüber bin, bin ich drüber und fertig. Ne, sondern den Rest ist dann meine Arbeit als Verbandsvorsitzende.
Ehrenamt dann quasi.
Das ist dann Ehrenamt.
Ja, das kann sich
endlos ausweiten über die Woche.
Verstehe. Und trotzdem machen Sie das weiter?
Ja.
Gerne.
Gibt Tage, da mache ich sehr gerne und gibt Tage, da mache ich es nicht so gerne.
Auf jeden Fall ist es offensichtlich mehr vielleicht, als Sie gedacht haben, ne, wenn Sie ein bisschen zögern.
Also es ist, wo es Spaß macht, das sind so Sachen, die man auch im politischen und im Verwaltungsraum bewegen kann tatsächlich für die Kleingärtner. Mhm. Wenn man mit den Behördenleitungen spricht, wenn man zum Beispiel über einen Kleingartenentwicklungsplan mit denen spricht.
Der immer noch nicht vorgestellt worden ist.
Denen,
können wir gleich vielleicht auch noch mal kurz
genau. Also da mitzugestalten und die Dynamik, Sachen, die auch lange gestockt haben, sozusagen wieder ins Laufen zu bringen, das finde ich den schönen Teil der Arbeit. Es gibt auch Sachen, wo ich finde, lieber Vereinsvorsitzende, die Gartenordnung gilt nun einfach wirklich und die Satzung gilt auch. Da brauchen wir jetzt nicht zum 100. Mal drüber diskutieren. Und da macht es auch keinen Spaß, das mit 20 Vereinsvorsitzenden zu diskutieren. Oder wieder darauf angesprochen zu werden, kann man nicht mal. So, also es gibt, wie in allen Jobs, ja, es gibt Arbeiten, die machen Spaß und es gibt Arbeiten, die machen nicht so viel Spaß.
Auf jeden Fall ist es eine sehr große und heterogene Gruppe, die Kleingärtner. Und das macht es natürlich, und wahrscheinlich auch die Vorsitzenden, das macht es wahrscheinlich nicht so leicht, dass sie ihren Verein also den Vorsitz im Pfarrerverein Rose am See aufgegeben haben, hängt mit der vielen Arbeit zusammen, dass das nicht auch noch zu wuppen war?
Also es gab im Verein zum einen das Interesse daran, dass jemand es hatten Leute Interesse, die Vorstandsarbeit zu übernehmen. Und dann ist das bei der Arbeitsfülle, die ich habe, keine schlechte Idee, wenigstens den Teil abzugeben, den man ehrenamtlich abgeben kann.
Sie haben da einen Kleingarten, ne?
Ja.
Wieso heißt der eigentlich Rose am See? Weil Rosen am See wachsen.
Nee, weil man ursprünglich, als das Gebiet gebaut wurde, das ist ja in der Fahr, das ist damals in den 60er Jahren komplett aufgebaut worden, neu das Gebiet, also erst die Häuser, ne, und dann gab's auch, wurden auch Kleingärten dazu
gemacht. Von Anfang an geplant?
War, glaube ich, von Anfang an mit geplant. Ja. Und da gab's aber logisch noch keine Bäume. Und das heißt, man konnte bis zum Fahrersee sehen. Und sie hatten viele Rosen angepflanzt.
Ach, da und ist der.
Genau. Da musste ich allerdings auch erstmal etwas länger recherchieren bei Mitgliedern aus der Gründungsphase dieses Vereins, um rauszukriegen, woher kommt dieser Name, bitteschön.
Auf jeden Fall sehr schön. Rose am See. Haben Sie auch Rosen?
Ja, bei mir sind auch Rosen.
Was ist noch in Ihrem Kleingarten?
Also als ich den Kleingarten angefangen habe. Ich gehöre quasi zu den faulen Gärtnern. Das heißt, ich habe geguckt, was kann ich eigentlich einmal anpflanzen und zum Beispiel immer ernten.
Mhm.
Das heißt, sowas wie Meerkohl, ne, kann man immer ernten oder Rucola, den sieht man einmal aus, dann nächstes Jahr wächst er aber an anderen Stelle.
Mhm.
Ist mir egal, wo er wächst, Hauptsache er wächst.
Mhm.
Und ich kann ihn ernten.
Mhm.
Oder Spornblumen oder
Beeren wahrscheinlich, Johannisbeeren
ja,
und sowas.
Ja, natürlich, ne? Natürlich.
Kirschen,
Äpfel, Kirschen,
Johannisbeeren. Sie haben also einen Kleingarten, wo man nicht zu viel Arbeit investieren muss.
So, dass ich das noch bewältigen kann.
Auch jetzt noch.
Auch jetzt
noch. Ja. Ist das so ein Picobello-Garten?
Nein.
Mit ganz geraden Wegen, wo kein Unkraut zwischen den Platten, haben Sie überhaupt Platten? Es gibt ja sehr unterschiedliche Kleingärten, das ist ja das Schöne, ne? Wenn man mal so rumgeht, die einen sind irgendwie lässig, das ist dann oft, wenn die Nachbarn so ganz, alles ganz gezirkelt ist, oft ein Dorn im Auge. Da gibt es ja auch so Streitigkeiten, wie irgendwas weht über den Zaun, irgendwelche Samen zum Beispiel, Unkraut und so weiter. Gibt es ja auch mal so Streitigkeiten. Auf jeden Fall sehr unterschiedliche Arten von, manche wohnen da halb, man sieht das auch, ne? Halb.
Wohnen ist in Kleingärten grundsätzlich nicht gestattet.
Aber wohnen da halt, man sieht das halt, dass die den Sommer da verbringen. Ich glaube, das darf man ja, oder? Darf man da auch nicht übernachten?
Laut Gartenordnung darf man gelegentlich übernachten.
Gelegentlich.
Das ist aber eben nicht wohnen.
Aber gelegentlich ist ja ein schwammiger Begriff, ne? Deswegen, wenn ich sage halb wohnen, also im Sommer. Ja, das, ich glaube, da ist man in Bremen.
Also wo man wohnen darf, das ist tatsächlich in den alten Kaisenhäusern, wo noch sogenannte Auswohnberechtigte sind. Also die damals eine Wohnbereitigung gekriegt haben.
Genau, die dürfen weiter wohnen.
Ne, ja. Die dürfen da weiter wohnen, aber es darf, wenn jetzt neu, wenn die nicht mehr sind, darf anschließend nicht gewohnt werden.
Aber gelegentliches Wohnen, wenn ich zum Beispiel sage, meine 2 Wochen Urlaub verbringe ich in meinem Kleingarten, übernachte da,
Dann ist gelegentliches Wohnen.
Genau, das meinte ich. Wenn ich einen hätte, würde ich das auch sofort machen.
Wenn ich im Winter jeden Tag da bin und auch nachts da bin, ist das definitiv nicht gelegentlich. Nee,
da hat man auch nicht so viel zu tun. Aber übernachten ist natürlich auch, da muss man wissen, welchen Komfort man dann zum Beispiel nicht hat. Ne? Keine Dusche, keine Toilette.
Das ist so.
Das ist ja auch nicht gewollt. Man soll ja auch nicht wohnen. Deswegen, genau. Wenn da Toiletten und Duschen wären, würden wahrscheinlich noch mehr Leute da wohnen.
Ist ein bisschen schwierig, weil die normale Kleingartenparzelle darf nicht mehr als 24 Quadratmeter haben. Das heißt, so großartig wird es mit dem Komfort nicht, weil da sind sie gedeckelt an der Stelle.
Das stimmt, obwohl ein Wohnmobil hat auch eine Dusche und ein Klo, ne?
Dusche und Klo geht schon deshalb nicht, weil keine Abflüsse da sind.
Ja, ja, das stimmt.
Und das darf nicht ins Erdreich. Das heißt, ich muss gucken, wo ich damit bleibe.
Das hat mich auch immer davon abgehalten, überhaupt über sowas nachzudenken, obwohl ich auch keine Zeit hätte. Wo gehe ich auf Toilette im Kleingartenverein? Das finde ich ist wirklich eine Frage. Oder wenn man zu solchen Partys eingeladen wird oder so, dann habe ich immer als der Erste, denke ich, was ist, wenn ich auf die Toilette muss? Das ist mir ganz unangenehm.
Ja. Also die eine Seite ist natürlich, grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass sie das nicht müssen.
Ja, genau. Ist das in der Planung nicht vorgesehen?
Ist nicht vorgesehen, genau. Tatsächlich ist es natürlich so, wenn sie Sonntagvormittag in den Garten gehen und das Wetter ist super und sie gehen erst Sonntagabend nach Hause und trinken vielleicht zwischendurch tatsächlich Kaffee und Wasser, wird sich das nicht ganz vermeiden lassen.
Ja, wir wollen da nicht weiter ins Detail gehen, aber es ist eine Frage.
Aber es gibt auch Lösungen dafür.
Gemeinschaftstoiletten?
Ist selten. In den Anlagen.
Das wäre natürlich ganz gut, ne? Oder ja, Dixie-Klos?
Aber das muss, ja, die müssen sie ja auch entsorgen.
Ja, das stimmt.
Also es gibt, einmal gibt es die Variante, die ist aber relativ teuer. Sie können ins Erdreich, wenn sie sich das genehmigen lassen, entsprechende Behälter einbauen, die sie dann aber auch regelmäßig entleeren lassen müssen. Also das muss nachgewiesen
kostet
werden.
Kostet halt Geld, ne?
Das kostet richtig Geld, ja.
Ah ja.
Und das muss genehmigt sein und das muss technischen Anforderungen genügen. Mm. Also das ist nicht so ganz easy. Mm. Eine Variante, die durchaus gemacht wird, ist natürlich, ne, ganz platt Pipi.
Einen Behälter mitnehmen und nachher mit nach Hause tragen.
Nee. Wenn Sie das 1:10 verdünnen, hätten Sie vielleicht auch Dünger.
Ah ja, ich dachte, man könnte ja theoretisch auch einen Behälter mitnehmen und dann
können Sie machen,
nach
natürlich.
Hause nehmen.
Natürlich. Können Sie auch machen, natürlich.
Möchte man nicht wieder drüber nachdenken. Auf jeden Fall, das hat mich immer von Kleingärten abgehalten. Was ich verstehe, aber damit kommen andere ja auch klar, dann sollte man selbst auch damit klarkommen.
Es gibt Lösungen.
Ja. Ihr Kleingarten, genau, Sie wohnen aber gar nicht in der Fahr, wenn das richtig ist, sondern Sie haben zumindest mal in Oberneuland gewohnt, oder?
Ich habe schon so ziemlich überall in Bremen gewohnt.
Ah, ja.
Ich habe auch in der Fahr gewohnt.
Ja, daher kommt die Gartenzeit wahrscheinlich, ne?
Nee, den habe ich mir, glaube ich, das ist Grenze Oberneuland-Fahr, wo ich gewohnt habe. Und das Gartengebiet ist dazwischen. Von daher habe ich, als ich in Oberneuland gewohnt habe, den Garten genommen. Und das war aber kein Problem, als ich dann in der Fahr wohnte. Das war nur in die andere Richtung.
Verstehe.
Der Garten.
Denn Sie haben ein umfangreiches berufliches Vorleben, wo man nicht unbedingt drauf kommen könnte, dass jemand, der die Geschäftsführung und den Vorsitz im Landesverband der Gartenfreunde hat. Ich weiß zum Beispiel, die Geschäftsführung vorher waren doch fast oft Juristinnen. Ne? Sie sind aber Journalistin und Mediencoach, PR-Fachfrau. Sie haben Bücher, Sie hatten einen eigenen Verlag, Sie haben Bücher rausgebracht. Sie bieten, wie gesagt, ich weiß nicht, ob Sie es noch machen, wahrscheinlich schaffen Sie es gar nicht, Medienseminare an, also coachen Menschen, die ein ganz bisschen noch. Genau, Sie haben volontiert in Hamburg bei einer Tageszeitung. Sie haben als freie Journalistin viele Jahre gearbeitet für alle möglichen namhaften Verlage und Sender, also Fernseh- und Radiosender. Dann haben Sie sich aber mehr und mehr auf PR verlegt. Auf jeden Fall umfangreiche Tätigkeiten. Wann sind Sie nach Bremen gekommen? Zu welcher Tätigkeit sind Sie nach Bremen gekommen? Als freie Journalistin oder?
Ich habe Journalismus ja, wie Sie sagten, in Hamburg gelernt und bin tatsächlich zum Biologiestudium nach Bremen gekommen.
Ach ja, stimmt, Sie haben auch noch Biologie studiert.
Genau. Mhm. Nur das Grundlagenstudium. In der Zeit habe ich ein Praktikum bei Radio Bremen gemacht, sodass ich dann eben anschließend auch für die Sender arbeiten konnte. Bin dann nach Frankfurt, war hier auch im Journalistenbüro tätig.
Sie waren auch mal Vorsitzende der Deutschen Journalistenunion. Oder?
Nee, das war ich nicht. Im Rundfunkrat von Radio... Ja, doch, da war ich auch mal.
Ne, da waren Sie ja auch mal. Sie machen so viel, dass ich Sie daran erinnern muss. Stimmt. Sie waren im Rundfunkrat bei Radio Bremen, wo es auch ein Eklat gab mit Eva Maria Lemke-Schulte. Genau, wo Sie Ihren Mandat zur Verfügung gestellt haben. Hatten es zumindest angekündigt. Ich weiß gar nicht, ob das der Knall war, wo Sie gehen wollten. Es ging um irgendeinen Brief, wo der ehemalige Intendant Herr Glesken Frau Lemke-Schulte schon irgendwas anvertraut hatte, das wiederum wusste aber das Gremium nicht. Sowas in die Richtung war das. Boah, schon lange, lange her.
Erwischen Sie mich gerade auf dem falschen Fuß. Das Thema habe ich nicht mehr auf der Pfanne.
Auf jeden Fall sind Sie nicht mehr im Rundfunkrat. Wie lange waren Sie im Rundfunkrat?
Man darf nur 12 Jahre im Rundfunkrat sein. Also Sie waren 12 Jahre? Ist gedeckelt sozusagen per Radio Bremen-Gesetz. Und ich war 12 Jahre im Rundfunkrat. Davon 4 Jahre Vorsitzende des Hörfunkausschusses und am Schluss stellvertretende Rundfunkratsvorsitzende.
Ah ja, verstehe. Wann sind Sie nach Bremen gekommen? In welcher Phase? Zum Biologiestudium, sagten Sie, genau.
Genau, das muss demnach Anfang, Mitte 20 gewesen sein.
Und was hat Sie hier gehalten und nicht nach Hamburg zurückgezogen? Sie sind auch in Hamburg groß geworden, ne?
Genau, ich bin in Hamburg aufgewachsen.
Ah ja.
Genau. Mhm. Ich bin tatsächlich dann erst nach Frankfurt gegangen und dann nach Bonn als Journalistin. Und dann habe ich überlegt, okay, wo möchte ich denn mal wohnen? Und dann fand ich, ach, Bremen ist doch netter.
Ja.
Deshalb bin ich zurück nach Bremen gekommen.
Also Hamburg, Bremen, Bonn,
Frankfurt.
Frankfurt, Bonn und dann wieder Bremen. Also nach Hamburg hat sie aber nicht zurückgezogen?
Nö.
Warum? Können Sie das irgendwie, was liegt in Bremen mehr?
Also Hamburg ist schon, ich sag's mal so, ich war in Hamburg in einem anderen Stadtteil, völlig anderen Stadtteil als sonst. Und dann sah ich da jemanden, wo ich dachte, ey, den kenne ich. Ist ja komisch. Da hat man in Hamburg gleich Verfolgungswahn, weil das ist völlig ungewöhnlich, dass man jemanden trifft, den man irgendwie kennt von vor Jahren. Was in Bremen deutlich normaler ist. Das kann hier immer mal passieren, wenn man in der Stadtmitte ist oder Ostertor. Also es hat schon was Persönlicheres. Mhm. Also in Hamburg ist er doch deutlich anonymer.
Mhm. Ist ja auch eine Millionenstadt, ne? Also ist ja doch deutlich größer. Verstehe. So, dann haben Sie... dann waren Sie im Kleingarten, Sie haben Biologie studiert, die Grundlagen sind also da. Wieso wird man dann Vorstandsvorsitzender im Landesverband der Gartenfreunde? Was hat Sie da hingezogen? Weil Sie haben sich ja wahrscheinlich mit anderen beworben und sind dann ausgesucht worden. Nee, Sie sind angesprochen worden, kann ja auch sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall, natürlich als Vorsitzende von einem Kleingartenverein bringt man natürlich schon viel mit. Was man haben muss.
Ich ergänze mal eben, was Sie auf Ihrem langen, langen Zettel nicht haben, eine Weiterbildung in Betriebswirtschaft.
Ach so.
Die ist auch noch
verstehe.
Dabei, aber
ja, das natürlich auch.
Die steht nirgendwo groß drin.
Nee, aber das gehört natürlich auch dazu, ist auch eine der Grundlagen als Geschäftsführerin. Das wäre sonst, glaube ich, auch ziemlich anstrengend, sich da noch komplett reinzufuchsen.
Genau. Aber die Frage war ja sozusagen, wie bin ich eigentlich Verbandsvorsitzende geworden?
Ich habe eine These, ja, aber sagen Sie erst mal, wie es war. Oder ich kann auch mehr. Meine These ist, Sie sind ja auf einer der letzten Versammlungen, bevor Sie das geworden sind, sind sie aufgefallen dadurch, dass die waren ein bisschen aufmüpfig im Interesse der kleinen Gärtner. Und zwar haben sie ziemlich darauf insistiert, erstmal, dass sie hatten eine eigene Gartenordnung vorgelegt in einfacher Sprache oder leicht verständlicher Sprache, besser gegliedert war.
Ich hatte dieselbe Garten, es war inhaltlich,
ach, sie hatten sie übersetzt
es war dieselbe Gartenordnung, die war nur übersichtlicher strukturiert und in einfacherer Sprache geschrieben.
Genau, damit jedes Mitglied sie auch wirklich versteht, damit es nicht ständig zu Konflikten kommt, die man, wenn man jeder das lesen würde und verstehen könnte. Und darüber ist gar nicht richtig abgestimmt worden. Also sie waren, glaube ich, ein bisschen sauer, auch auf Herrn Bode, ihren Vorgänger als Vorsitzender des Verbands, weil darüber nicht ordentlich abgestimmt worden ist. Auf jeden Fall ist daraus nichts geworden. Mhm. Und ich glaube, das hat viele Leute dazu gebracht zu finden, vielleicht ist das die bessere da vorne. Könnte also, das so ungefähr gewesen sein?
Nicht ganz.
Ah, ja.
Also der vorherige Vorstand, es war bekannt, Herr Bode tritt nicht wieder an. Einer wollte ausscheiden aus Altersgründen. Also es war klar, es sind Positionen im Vorstand frei. Das stand auch immer groß und breit in der Mitgliederzeitung. Aber ich bin davon ausgegangen, wie wahrscheinlich viele andere auch, ach, das ist schon irgendwie geklärt.
Ja.
Braucht man sich nicht drum kümmern. Ich war Revisorin im Landesverband, 6 Wochen vor der Delegiertenversammlung. Und da wurde ich angesprochen von einem Vorstandsmitglied, ob ich das nicht machen wollte als Verbandsvorsitzende. Und daraufhin habe ich erstmal mich erkundigt nach dem Motto, wer ist denn da jetzt, wer soll jetzt eigentlich im neuen Vorstand sein? Wer von den Alten ist noch dabei? Und dann stellte sich raus, gar keiner.
haben die unter Protest sozusagen singt gemeinsam das, das sinkende Schiff verlassen oder war das?
Nee, es war...
Die hatten auch keine Lust mehr, ne?
Nein, es war eine Mischung. Es waren Altersgründe, es waren gesundheitliche Gründe, es war berufliche Überlastung parallel, sodass klar war, es steht hier niemand mehr als Verbandsvorsitz für den ganzen Verbandsvorstand zur Verfügung. So, daraufhin habe ich dann angefangen zu überlegen, ne, kann ich mir das vorstellen, möchte ich mir das vorstellen? Und wie Sie schon sagten, da ich ja schon so aufnüpfig gewesen bin, hatte ich dann schon so einen gewissen Gestaltungswillen, was das Kleingartenwesen anbelangt in Bremen. Und hatte dann letztlich 6 Wochen Zeit, einen Vorstand zusammenzukriegen, der zur Wahl überhaupt gewählt wird, weil es reicht ja nicht, wenn einer den Verbandsvorstand macht, man braucht auch die anderen Positionen müssen ja auch besetzt sein. Und das hat zum Glück funktioniert. Ich hatte, glaube ich,
das heißt, Sie konnten das Team auch gleich zusammenstellen, was natürlich ein großer Vorteil ist.
Es war ein komplett neues Team, genau.
Vorher, was war das? Man hat ja häufig gehört, man hat ja oder gelesen, das ist so ein Club der alten weißen Männer gewesen. Aber auch, muss man auch die in Schutz nehmen, weil sich sonst keiner gefunden hat, weil so ein Ehrenamt aufwendig ist. Sie jetzt sehen die Zuhörer nicht Ihr Gesichtsausdruck. Auf jeden Fall wollen wir nicht weiter ausführen. Trotzdem, und die haben natürlich ältere Herrschaften, egal welchen Geschlechts und welcher Hautfarbe, sind Reformen vielleicht nicht so aufgeschlossen wie 22-Jährige. Das würde ich jetzt mal, ich würde das selbst für mich in Anspruch nehmen, dass ich das wahrscheinlich vielleicht nicht so bin. Auf jeden Fall, das war ein Problem, ne?
Es gab in den letzten Jahren ein Stück weit einen Kulturwandel in den Kleingartenvereinen, auch in den Vorständen. Ursprünglich waren auch die Vorstände der Kleingartenvereine männlich besetzt, ne, weil sozusagen aus den 60er Jahren. Ne,
war außer das, Schriftführerin ne, manchmal.
Genau,
wie
in anderen Vereinen auch. Ne? Ja. Schriftführung, ne, solche Arbeiten kann gerne eine Frau machen, aber Vorsitz und erste Kasse machen irgendjemand Männliches. Es sind immer mehr Frauen auch in die Vorstände reingegangen, auch in Bremen. Das heißt, auch dieses, dass da quasi ein Club von Herren sitzt, die über das Kleingartenwesen bestimmt, das hat sich ein ganzes Stück weit aufgelöst.
Ah ja, verstehe. Das heißt, es war nicht ganz konfliktfrei, dass man dann gesagt hat, wir wollen da auch mehr Vielfalt. Vielfalt im Alter, Vielfalt im Geschlecht und Vielfalt von der Herkunft her im Verband.
Also es ist dadurch, dass die Vorsitzenden in den Kleingartenvereinen diverser geworden sind, Geschlechter und auch nationalitätenmäßig, und die ja den Vorstand wählen, das setzt sich dann ja quasi nach oben fort.
Das stimmt, aber es muss sich halt auch immer jemand finden. Ne? Ich weiß nicht, ob das Amt so viel Spaß macht, wenn man es nur als Ehrenamt macht. Bei dieser großen, vielfältigen Gruppe von Kleingärtnern, haben Sie ja schon gesagt, ne?
Und tatsächlich, der Vorstand des Landesverbandes, auch der arbeitet rein ehrenamtlich, im Moment sogar ohne Aufwandspauschale. Weil das in der Satzung mal so festgeschrieben wurde.
Oh, ja, das ist
also
auch nicht
für original für 0 Euro.
Das ist ja interessant. Ist das denn schon mal beantragt worden und von den Delegierten abgeschmettert worden? Wahrscheinlich, ne? Sonst müssten sie ja vielleicht mehr bezahlen. Oder sie müssten woanders sparen, das ist auch ein Problem.
Also es muss sich ja jemanden finden, der selbst ohne jede Aufwandsentschädigung, absolut, die sowieso gedeckelt ist, ne, auf 850 Euro im Jahr,
ja,
ne, weil sonst, ist gleich, sonst ist gleich die Gemeinnützigkeit gefährdet, muss sich ja jemanden finden, der bereit ist, so viel Zeit und Arbeit zu investieren.
Und
sich
Spritgeld auch, und so weiter und
gut,
so
Spritgeld,
weiter.
Wenn die zum Termin fahren,
das kriegen sie
zurück, das ja. Aber das war es dann auch.
Verstehe. Aber das wünschten Sie sich doch bestimmt auch anders, oder?
Also es gibt im Moment eine Arbeitsgruppe Satzung, die sich um die Verbandssatzung kümmert. Da wird das schon auch Thema sein.
Aber Sie müssen es bei den Delegierten durchbringen, die nicht mal 1 Euro im Jahr mehr ausgeben wollen.
Am Ende muss die Satzung von der Delegiertenversammlung beschlossen werden.
Verstehe. Was können Sie eigentlich von Ihrer ehemaligen Tätigkeit als Journalistin und als PR-Fachfrau da einbringen? Kommunikation? Sie sind Kommunikationsprofi?
Vielleicht noch eins zum sozusagen was qualifiziert mich eigentlich, ne, sozusagen als Verbandsvorsitzende, abgesehen von dem, was Sie beruflich erzählt haben, was wirklich ganz entscheidend ist für diese Arbeit, ist, dass ich so lange Vorsitzende eines Kleingartenvereins war. Weil dadurch weiß ich sozusagen auch, wo drückt bei den Vorständen der Schuh und was sind eigentlich die Probleme in den Vereinen. Das kann jemand, der das nicht gemacht hat, teilweise einfach wirklich auch nicht einschätzen. Das kann natürlich auch manchmal ein Problem sein, wenn Leute, Menschen als Geschäftsführung eingesetzt werden, dass so ein bisschen so ein so ein Gespür für, was brauchen die eigentlich, vielleicht auch nicht immer gegeben ist. Oder ne, zumindest, dass es da auch eher mal knatscht, das kann natürlich sein.
So richtig versteht man das als Außenstehender, der keinen Kleingarten hat, noch nicht im Verein ist, natürlich nicht, warum es zwischen einem Vorsitzenden und einer Geschäftsführung so knallen kann, außer dass irgendwann man aneinander gerät und dann auch nicht mehr in der Lage ist, aufeinander zuzugehen. Dann eskaliert sowas ja immer erst, weil sonst würde man ja denken, Meinungsverschiedenheiten wird man ja irgendwie wegkriegen. Aber das war bei den drei Geschäftsführern in ein paar, anderthalb Jahren oder so ja nicht der Fall. Ne? Wissen Sie denn, warum
also
das da geknallt hat?
Sozusagen die ist ja immer die Frage, wer stellt ein und wer entlässt. Ne? Also einstellen tut der Vorstand des Landesverbandes. Über Entlassung laut Satzung des Landesverbandes entscheidet der Gesamtvorstand. In dem Gesamtvorstand sind auch die Leitungen der Interessengemeinschaften drin, die in den Stadtteilen sozusagen für die Treffen für die Vereinsvorstände machen, damit die sich austauschen. Also das ist das Gremium, was letztlich über die Entlassung beschließt.
Aber wissen Sie denn, warum es da zu Knatsch kam oder warum? Oder können Sie nicht drüber sprechen? Beides, ne? Sie wissen es und können nicht drüber sprechen. Dann will ich nicht weiter in Sie dringen. Es gibt ja relativ viele Probleme. Also als Sie angefangen haben, haben Sie gesagt, Sie hätten das Gefühl, dass der Verband und die Kleingärtner eher nebeneinander agiert haben statt miteinander. Hat sich das geändert in den letzten zwei Jahren?
Also eine meiner, was ich als erstes mitgemacht habe, ist, dass es wieder ein vernünftiges Seminarprogramm gibt, Seminarangebote für Vorstände. Davor hatten wir Corona, das heißt, es gab auch keine Vor-Ort-Seminare, logischerweise. Das ist für Leute, die neu in den Vorstand eines Vereins übernehmen, höchst schwierig. Ja, also als erstes habe ich quasi, ne, dadurch, dass ich Dozentin bin, ging das natürlich auch als erstes mal das Seminarprogramm.
Das sind so Sachen, wie man einen Verein führt, wie man eine Versammlung leitet, was in der Versammlung, wann man beschlussfähig ist, solche Sachen.
Genau. Wie schreibe ich eine Abmahnung? Auch was macht mir eigentlich Spaß an der Arbeit? Mhm. Wo ist es schwierig? Wo sind Konflikte?
Wie kann man vermitteln und so?
Auch das.
Genau, mehr miteinander statt nebeneinander. Ist das, wie kann man das verwirklichen? Sie haben mehr Seminare, damit der Kleingärtner, der Vorsitzende versteht, wozu habe ich überhaupt einen Landesverband? Sowas in die Richtung, mehr miteinander statt nebeneinander?
Eigentlich, dass die Vorstände besser auf ihr Amt, sozusagen Hilfestellung in ihrem Amt kriegen, weil die haben ja auch keine Ausbildung.
Ja.
Also ne, jedenfalls nicht als Vereinsvorsitzende eines Kleingartenvereins. Und da muss ich schon relativ viel wissen. Ich muss wissen, was ist genau die Satzung, wann bin ich beschlussfähig, wie schreibe ich eine rechtssichere Abmahnung, wie kriege ich die Gemeinnützigkeitserklärung hin, wie muss ich die Pacht abrechnen. Also ne, das sind endlose Fachthemen quasi, weil eigentlich leiten die quasi ein kleines Naherholungsgebiet und einen ganzen Verein, auch mit Geldern, die da fließen. Und die Kleingärtner muss ich auch noch irgendwie mitnehmen.
Das heißt, Sie hatten auch gesagt, Sie wollten wieder mehr Dienstleister werden. Das heißt, der Landesverband der Gartenfreunde versteht sich erstens als Dienstleister für Vereine und für Vorstände in Vereinen, denen zu helfen, die zu unterstützen, ihre Arbeit. Und zweitens als jemand, der in die Politik und zu anderen Interessenvertretern, die Interessen der Kleingärtner vertritt. Das beides ist die Hauptaufgabe des Landesverbands.
Ja,
das ist so. Und diese Dienstleistung, die war ein bisschen zu kurz gekommen. Also obwohl es gab ja auch Konflikte mit der Senatorin. Maike Schäfer, glaube ich, da gab es auch diverse Konflikte. Sie gucken wieder so.
Das war vor meiner Zeit.
Ich kann mich nur dunkel daran erinnern, dass es da auch Konflikte gab. Also auch dieses, das lag eine Zeit lang zumindest ein bisschen im Argen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war, aber ich kann mich dunkel daran erinnern, dass sie mal bei der Delegiertenversammlung aufgetreten ist. Und da waren wir, also da weiß ich, dass da auch Presse war. Und irgendwie, da gab es irgendeinen Punkt. Ich kann mich aber nicht mehr genau daran erinnern, was das war. Wissen Sie das noch?
Den Punkt weiß ich nicht, aber die Atmosphäre war nicht schön.
Das ist auch nicht schön, wenn man den Punkt noch nicht mal mehr weiß, nur weil, dass es irgendwie Knatsch gegeben hat.
Also welche Themen hier auf der politischen und auf den Ebenen laufen. Das ist Kleingartenentwicklungsplan,
ja, wie wir es schon angesprochen haben. Können wir gleich nochmal drüber reden.
Ja, aber jetzt haben wir auch...
Hornespitze haben wir als Thema.
Die neue Baumschutzverordnung.
Genau, neue Kleingärten in der Überseestadt, wo Sie darauf hingewiesen haben, dass sowas gar nicht mehr geplant wird. Da habe ich nie drüber nachgedacht, aber stimmt. Warum eigentlich nicht? Ne? Mhm. Immer dann, wenn es so Betonbunker gibt, sozusagen mit vielen Wohnungen, die aber keine Gärten haben, kann man ja sagen...
Habe ich mich gerade dieser Tage für eingesetzt, dass nochmal klarer, dass das auch auf der Behördenebene sozusagen den Wunsch des Landesverbandes, dass Kleingärten bitte schön da sind, wo die Menschen wohnen.
Ja, dass die eigentlich mitgeplant werden. Ich habe nie darüber nachgedacht. Ich kann mich nicht daran erinnern, wenn man über neue Baugebiete, neue Gewerbegebiete redet. Ich habe noch nie gehört, da kann auch an mir liegen, dass es neue Kleingärten gibt. Gibt's nicht. Das ist der Bestand von vor 50, 60 Jahren. Ja, komisch, ne? Machen andere Städte das besser?
Es gibt Städte, wo das besser läuft, wo entweder wird, wenn mal irgendwo bebaut wird, wird dann woanders dafür ein größeres Gebiet gebaut, ne, solche Sachen. Also das geht, finde ich, teilweise mehr in Richtung Entwicklung der Kleingärten.
Aber neue Kleingärten ist irgendwie nicht mehr in, oder? Kann das sein?
Da
ist die Nachfrage ja relativ groß in manchen zumindest Gebieten.
Also in Bremen ist das sehr unterschiedlich mit der Nachfrage. Hängt ganz klar davon ab, wie viele Menschen wohnen drumherum.
Genau.
In Bremen-Mitte gibt es lange Wartelisten. Bremer Osten, Fahr und so weiter, auch lange Wartelisten.
Im Westen sieht es anders aus.
Wir haben jede Menge Geschosswohnungen, wir haben jede Menge Menschen, die dort wohnen, die auch alle Interesse haben, nicht nur auf dem Balkon zu sitzen und durch den Park zu laufen, sondern auch einen Kleingarten zu haben. Im Bremer Westen sieht das von daher anders aus. Da haben wir ein sehr, sehr großes Gebiet schon immer, weil das war früher Bauernland, das waren riesige Flächen. Ursprünglich hatten wir, gab es da Hafen, Industrie, alles entsprechend Arbeitsplätze, entsprechende Menschen, die auch dann auch einen traditionellen Kleingarten.
Nach der Arbeit zur Parzelle gegangen sind.
Genau, traditionell. Ja. Das heißt, da ist die Situation andersrum. Das ist auch schon vor 20 Jahren im Kleingartenkonzept von der Stadt festgestellt worden. Da ist im Verhältnis zu den Bewohnern eine Überkapazität. Während wir zum Beispiel in einer Überseestadt, da ist null. Also wer da einen Kleingarten haben möchte oder zumindest durch das Naherholungsgebiet, Kleingartengebiet mal spazieren gehen möchte.
Ja, das stimmt, das ist ja auch noch so was.
Oder sich einem Verein vor Ort anschließen möchte, weil es den da gibt. Also das sind ja auch soziale Anlaufpunkte.
Kann ich auch Vereinsmitglied werden, ohne einen Kleingarten zu haben?
Das geht in der Regel in den Vereinen,
ja. Das wusste ich gar nicht.
Sie können Fördermitglied werden.
Können Sie das ist eine ganz neue Option für mich. Ich habe immer gedacht, ich müsste auch einen Kleingarten sozusagen in Schuss halten. Weil nur einen haben reicht ja nicht. Man muss ihn ja auch in Schuss halten, sonst kriegt man ja auch Ärger mit dem
Sie
Verein.
Müssen, das ist Vertragsbestandteil, Sie müssen sich an den Pachtvertrag halten und dazu gehört eben auch die Gartenordnung.
Zum Beispiel die Hecke schneiden. In der Höhe, da ist nämlich die Höhe festgelegt, das weiß ich zufällig.
Genau, und wissen Sie, warum die Höhe festgelegt ist?
Damit ich noch drüber gucken kann.
Damit die Spaziergänger noch, auch die kleinen Menschen, die spazieren gehen, nämlich drüber gucken können.
Und die schönen Gärten angucken können.
Und weil es ein Naherholungsgebiet ist, genau. Weil in Bremen sind das alles öffentliche Naherholungsgebiete. Das ist nicht bundesweit so.
Also
es gibt ganz viele Regionen, die Mehrheit, wo der Kleingarten, das Kleingartengebiet umzäunt ist und wo das abgeschlossen wird.
Da kann ich die Hecke hochwachsen lassen und mich richtig ins Private zurückziehen.
Nee, das jetzt auch nicht. Aber da haben die Kleingärtner ein paar Probleme weniger. Zum Beispiel haben wir hier das Problem, dadurch, dass sie überall rein können, kann auch jeder seinen Müll hinwerfen und die Hütten leichter auch einbrechen.
Ja, das stimmt.
Das heißt, die Bremer Kleingärtner haben das Problem, dass sie häufiger mit Einbrüchen zu tun haben und die Vereine mit illegalen Müllablagerungen. Und gepflegt werden diese Gebiete übrigens, der normale Parzellist hat einmal seinen Garten, den hat er auch gepachtet. Aber dieses Gebiet drumherum, die Wege zum Beispiel, die Rasenflächen, die es da gibt, die müssen die Kleingärtner in Gemeinschaftsarbeit pflegen.
Ja, genau.
Also das gehört eben zu den Auflagen.
Da gab es ja auch einen Streit drum, was öffentliches Grün ist und was nicht, ne? Wo die Stadt, ich glaube am Rand von Kleingärten, ob die das auch mitpflegen müssen. Da gab es jetzt einen Kompromiss, das ist abgeräumt, da geht es glaube ich um Bäume über 6 Meter. Nee, ist noch nicht abgeräumt.
Der ist nicht abgeräumt.
Ich habe gedacht, das wäre erledigt.
Nein, der ist nicht abgeräumt. Das ist im sogenannten Kleingartenentwicklungsplan war das Ziel, dass dieses sogenannte Begleitgrün, also das, was auf Stadtgelände ist und der Stadt gehört, was aber teilweise mitgepflegt werden muss, also Bäume über 10, 15 Meter, logisch, die Bäume wachsen, das ist dicht in der Natur der Sache, die müssen im Moment auch die Kleingartenvereine pflegen.
Das ist natürlich schwierig, so hohe Bäume schon allein da scheitert es. Ne?
Das geht einfach nicht. Sie haben keine Baumkletterer, ja. die die Expertise haben, einen großen Baum zu schneiden.
Man kann sie nicht bezahlen, wenn man sie engagieren würde.
Genau, die Kleingartenvereine können es nicht bezahlen. Und deshalb gab es den Plan, dass über diesen Kleingartenentwicklungsplan, das sogenannte Begleitgrün, also diese ganzen großen Bäume und Hecken, dass da die Pflegeverantwortung bei der Stadt liegt. Das Problem ist, das kostet die Stadt natürlich Geld. So, und diese Haushaltsmittel sind schlicht nicht eingestellt worden.
Ah, verstehe. Ich habe nämlich von diesem Kompromiss gelesen, aber natürlich nicht gelesen, dass dieses Geld nicht eingestellt worden. Ja, da macht es natürlich keinen Sinn.
So, das heißt,
und nun pflegt keiner.
Nun ist die Verantwortung weiterhin bei den Kleingärten.
Das ist natürlich Mist, vor allem wenn es so stürmt.
Ja, genau das heißt das.
Ah ja, ja. Da müssen wir uns vielleicht nochmal hinterklemmen.
Unbedingt.
Dass da jetzt Geld für übrig ist, ist eher unwahrscheinlich, aber trotzdem müsste man mal fragen. Ne? Wenn man schon auf so einen Kompromiss zusteuert und dann kein Geld dafür einstellt, ist natürlich schwierig.
Dann kann man den ganzen Plan vergessen.
Ja, was haben Sie denn da? Frau Moosdorf ist ja für Sie zuständig. Ja. Was sagt Frau Moosdorf, wenn Sie darauf ansprechen? Oder die Staatsräte?
Naja, also es war immer klar, dass es unter Haushaltsvorbehalt war. Und dann hieß es so, okay, es gibt keine Haushaltsmittel und damit ruht die Sache im Moment.
Verstehe. Dann haben Sie sich auch erhofft, wie andere Städte, einen Fördertopf für Klimaprojekte. Da muss ich jetzt, glaube ich, mal gar nicht mehr nachfragen. Oder ist der tatsächlich aufgelegt worden?
Speziell für Kleingärten?
Ja.
Nein.
Nee, aber wäre ja auch nicht so doof, ne?
Absolut.
Kleingärten sind ja für städtische Klima von großer Wichtigkeit. Nach so einer Hitzewelle weiß man das vielleicht noch mehr zu schätzen als vorher.
Also was wir haben in den Kleingärten, wir haben da eine höhere Pflanzen- und Tiervielfalt als sonst irgendwo. Also selbst als in landwirtschaftlichen Bereichen. Also das sind quasi die Hotspots der Artenvielfalt. Mhm. Die sind tatsächlich mittlerweile in den Kleingärten. Es gibt auch Zählungen und Statistiken dazu, dass, ich weiß nicht wie viel, 80 verschiedene Pflanzenarten alleine da leben. Jede Menge Insekten, ne, die sonst nirgendwo Lebensraum finden, entsprechend dann die Vögel ne, und so weiter. Das heißt, die Artenvielfalt in den Kleingärten ist extrem hoch. Das heißt, und wir haben sie als Kaltluftschneisen. Mhm. Also wenn ich vom Stadtrand in die Stadt Gehl fahre, ist klar, das wird immer wärmer da drin. Das heißt, wir brauchen die auch damit, selbst für die keinen Kleingarten haben, die dann nicht spazieren gehen. Auch die wollen aber die kühle Luft bitteschön von außen, die wollen das nicht noch heißer in der Stadt haben. Auch dafür sind diese Kleingärten einfach wichtig.
Ja, aber sowas finanziell zu unterstützen, hätte ja dann Sinn, wenn man über Hitzeschutz und Hitzeschutzpläne und so weiter Stadtklima nachdenkt, schreibt, erzählt.
Und Schwammstadt als politisches Thema. Wo versickert denn das Wasser? In den Kleingärten. Die sind ein Drittel der städtischen Grünflächen, sind Kleingärten. Das heißt, die in das Schwammstadt-Konzept einzubinden, ist extrem sinnvoll. Und die Kleingärtner sind da durchaus motiviert an der Stelle, weil wenn Hochwasser ist, was passiert denn? Die Kleingärten sind monatelang überflutet. Und stehen unter Wasser und das finden die gar nicht lustig.
Werden Sie denn eingebunden in das Schwammstadtprojekt?
Im Moment nicht.
Aha. Tja, ich glaube, da müssen wir wirklich in vielerlei Hinsicht nochmal nachfragen. Yeah. Dann haben wir das Thema, also neue Kleingärten der Überseestadt, das hat mir sofort eingeleuchtet. Also ein bisschen hat man das Gefühl, dass das so aus der Mode kommt, die zu planen. Aber wenn die Nachfrage so groß ist und es Wartelisten gibt, dann ist es ja gar nicht aus der Mode. Dass man eine Parzelle hat, ne?
Nein, es hängt ein bisschen damit zusammen, welche Leute entscheiden darüber und welche Leute wollen Kleingärten. Die Menschen, die den ganzen Tag, die in Positionen sind, wo sie ständig hin und her reisen oder ihre Jobs wechseln, weil sie in andere Städte gehen, für die macht ein Kleingarten überhaupt keinen Sinn.
Stimmt.
Ja, für Leute, für die klar ist, nee, hier wohne ich jetzt, hier arbeite ich jetzt, hier möchte ich auch wirklich leben, für die macht es Sinn.
Hier habe ich eine Familie, ich ziehe nicht ins Umland, ins Haus mit Garten, sondern ich brauche aber trotzdem einen. Ich will Gemüse anbauen, weil alles so teuer geworden ist. Sowas kann man sich ja zum Beispiel auch vorstellen. Ist das eigentlich noch so, dass man einen Teil seines Kleingartens, da muss man Gemüse anbauen?
Man muss auf ein Drittel des Geländes, also wenn ich 300 Quadratmeter habe, muss ich 100 Quadratmeter Obst und Gemüse haben.
Ja, aber ist das wirklich so? Das kann man doch gar nicht einhalten, oder?
Doch, na klar.
Ja, wird das auch geprüft?
Ist doch gar, ja, das wird immer wenn ein Garten übergeben wird, also wenn ein Pächter abgeben möchte, kommen Schätzer in den Garten, die festlegen, die dann ermitteln, wie viel ist der Kleingarten wert. Diese Schätzer werden vom Landesverband ausgebildet. Dabei geht es darum, die sozialverträglich weiterzugeben. Mhm. Also, dass das kein Spekulationsobjekt ist wie in einem Familienhaus, nach dem Motto, ha, meine Hacienda, die verkaufe ich jetzt schön teuer. Ja? Und dann sozusagen viele Bevölkerungsgruppen einfach abgehängt werden.
Das heißt, die sagen, das ist der Wert und dabei bleibt es auch. Hier wird auch nicht unter der Hand und jemand legt noch was drauf oder so. Das machen wir
alles. Das ist der Höchstpreis für das Haus und die Pflanzen. Das ist das, was geschätzt wird. So, und darüber darf nicht verkauft werden.
Aber da kann man natürlich, das öffnet ein bisschen irgendwelchen Schummeleien Tür und Tor, ne? Ich kann ja auch privat noch Geld drauflegen, wenn ich will.
Wo es versucht wird, das ist beim Inventar.
Ach so.
Und dann der neue Pächter kann
auch. Ach ja, stimmt. Der sagt dann, das Inventar im Tag ist aber so toll.
Ich sage, diese wunderschöne Sitzecke, willst du sie nicht für 1.000 Euro haben? Und der Nachpächter sagt, ja klar, nehme ich. Dann ist das ist Privatgeschäft. Damit hat der Landesverband nichts zu tun, weil da verkaufen sie Privateigentum.
Ja,
da wird's der Neupächter hat aber die Möglichkeit zu sagen, nö, ich will das alles nicht. Ich will eine leere Parzelle. Und dann muss der Vorpächter räumen.
Aber wenn sich 20 Leute für diesen Preis bewerben, kann ich den dann aussuchen, ich als
Pächter? Nein.
Das macht dann auch der Landesverband?
Nein.
Das macht der Verein?
Das macht der Verein.
Ah ja, das schützt natürlich vor irgendwelchen Vettern Wirtschaftssachen, ne?
Genau, damit genau das. Damit ich eine Vereinsstruktur habe, die auch funktioniert, muss ich ja als Vereinsvorstand ein bisschen gucken, okay, wer kriegt jetzt eigentlich die Parzelle?
Ja.
Und es gibt natürlich Leute, da stellt man fest, ey, das macht keinen Sinn. Ne? Wenn ich 5 Parzellen nebeneinander Leute mit Hunden habe, weiß ich, dass es schwierig wird.
Ja. So, gibt es auch Sozialpunkte für Leute mit Kindern, dass die eher bevorzugt werden oder so?
Das entscheiden tatsächlich die Vereine.
Auch die Vereine, ja. Die Vereine selbst. Kleingärten Überseestadt. Dann haben wir noch zwei Themen, die neuen Stromzähler. Das war eine große Aufregung. Ist es eigentlich dazu gekommen, dass die jetzt, müssen die jetzt alle austauschen?
Ja. Tatsächlich. Also es müssen alle austauschen, die selber einen Vertrag mit SWB haben.
Das sind wirklich Kosten, die wahrscheinlich für viele wirklich ein Problem darstellen, ne?
Absolut.
Als 1 Euro vielleicht im Jahr dazu zu zahlen.
Natürlich, natürlich.
Sie haben ja damals gesagt, dass Menschen mit Tränen in den Augen vor ihnen standen und gesagt haben, was soll ich machen? Und wie kann man denen irgendwie helfen? Versuchen die Vereine, dass die denen irgendwie was vorstrecken und die das abstottern können? Oder was macht man? Ist da irgendwas passiert? Oder sagt man, wir können nichts tun, geht zur SWB?
Also zum einen, der Landesverband hat natürlich erstmal versucht rauszufinden, wie ist eigentlich die Lage, ja, wo ist Spielraum. Wir haben viele Gespräche auch mit SWB und Wesernetz geführt. Wir haben Veranstaltungen gemacht für die Vorstände, damit überhaupt klar ist, worum geht's hier eigentlich. Und wir haben auch eine Veranstaltung für Pächter gemacht, also um mal die über die... Die Sache, wenigstens die Sachlage mal klar zu kriegen und auch klar zu kriegen, wo ist Spielraum und wo ist keiner. Zum Beispiel gibt es Leute, die hatten früher Parzellen, die hatten keinen Strom. Ging auch. So. Nach dem Motto, es ist nicht absolut zwingend.
Ach so, dann sage ich, dann verzichte ich auf den Strom ganz, bevor ich so viel Geld in einen neuen Stromzähler investiere. Das ginge zum Beispiel.
Das ginge zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit. Es betrifft nur die Vereine und die Parzellisten, die selber einen Vertrag mit SWB haben. Also zum Beispiel, wir waren ja beim Verein Rose am See, da ist das anders. Der Verein hat einen Vertrag mit SWB, also einen, und davon gehen die Stromleitungen zu den Parzellen. Da interessiert die SWB nur dieser eine Zähler.
Ach so, da wird nur eine ausgetauscht. Das können natürlich alle zusammen auch tragen. So, genau. Das war also die klügere Variante.
Ja, aber das ist in den Vereinen unterschiedlich.
Man kann das auch nicht mehr ändern. Man könnte ja sagen, dann machen wir das jetzt auch so.
Dann müsste man im Zweifelsfall das ganze Stromnetz neu ziehen. Und dann wird es noch teurer.
Ja, verstehe.
Das bringt es dann auch wieder nicht. Also es ist nach wie vor, also wir haben mit, wie gesagt, mit SWB und Wesernetz verhandelt. Das hat dazu geführt, dass die sogenannten, diese digitalen Stromtafeln, wo diese Zähler draufgesetzt werden, dass für Kleingärten nicht mehr die großen eingebaut werden müssen. Die haben die technischen Anschlussbedingungen tatsächlich extra für Kleingärtner geändert.
Ach, das ist aber auch nett.
Sodass es nur noch der kleine ist.
Ja, das also ist es zumindest ein Entgegenkommen, ne?
Soweit SWB, Wesernetz Spielraum hatten, das sind ja natürlich Vorgaben, ne? Das sind Bundes- und EU-Vorgaben, ja, die sie umsetzen müssen. Den Spielraum, den sie hatten, den technischen, den haben sie auch genutzt. Mhm. Es ändert nichts daran, dass wir immer noch von, ne, circa, sagen wir, 1.700 pro Parzelle reden.
Ja, das ist viel Geld.
Das ist, also technisch mit SWB ist das, wie nennt sich das so schön, ausverhandelt. Mhm. Das heißt, das liegt jetzt im politischen Raum. Mit der Frage, was passiert, bitteschön? Die Parzellisten haben in der Regel das Geld nicht. Gibt es nicht andere Möglichkeiten? Gibt es Möglichkeiten für Kredite, für Darlehen, für irgendwas? Mm. Das hat zum Beispiel der Beirat, Ortsbeirat Fahr, der Umweltausschuss, gab es gerade letzte Woche einen Antrag, dass die Senatorin doch bitte prüfen möge, ob es nicht Kredit, ob man nicht irgendeiner Form von Kredite, ob man da nicht Möglichkeiten hat.
Also das, ich wusste gar nicht, dass sowas geht, aber wer weiß.
So, ja. Ne, also der Prüfauftrag
ist... Rechtlich muss man das mit Sicherheit prüfen, ne, ob man das darf.
Naja, rechtlich geht das schon, wenn die Stadt Sonderfonds aufbaut oder sagt, okay, wir machen das über Kredite, dass es wenigstens gestreckt wird. Natürlich kann die Stadt das machen.
Naja, ich wusste nicht, dass sie normalen Leuten Kredite geben kann, aber ich weiß das nicht. Kann gut sein.
Eine andere Idee war über die Aufbaubank. Ne? Es gab auch Ideen, mit, ob man nicht irgendwo einen Sonderfonds, eine Sondermittel bereitstellen kann. Aber das ist im Moment im es läuft im politischen Raum, das ja, da ist das, die Leute wissen es, also die Leute wissen es auch und kümmern sich auch, aber es ist noch keine Lösung da.
Wie viele Leute betrifft das denn ungefähr?
Das wüsste jeder gerne.
Ah ja.
Ja, selbst SWB weiß es nicht.
Oh.
Also SWB weiß, wir reden von 10.000 Stromanschlüssen insgesamt, was jetzt bei 17.000 Mitgliedern relativ viel ist, aber... es gibt auch Gebiete, die sind umgestellt, die sind längst digital. Mm. So, die fallen schon mal alle raus, weil das wurde zum Beispiel gemacht, wenn über Oberleitungen in die Erde gelegt wurden. Da wurde es früher schon mal gemacht.
Aber da hat sich ja keiner drum geschert offensichtlich, obwohl die vielleicht auch schon Geld bezahlen mussten, ne?
Nee, da haben die Parzellisten eben kein Geld bezahlt.
Jetzt müssen sie bezahlen. Das ist natürlich besonders ungerecht, ne?
Ja, das heißt, das ist sehr unterschiedlich auch in den Vereinen. Mhm. Also welchen Verein betrifft es eigentlich wie viele Parzellisten da betrifft es? In dem einen ist es der eine Anschluss vom Verein, in anderen sind das, 30% der Parzellisten.
Mhm. Und man könnte doch auch das so strecken, dass das ausgetauscht wird, dass die Leute Gelegenheit haben, das vielleicht zu sparen, das Geld. Ich meine, es gibt auch Leute, die das nicht können. Ne? Aber wenn man sagen würde, in 3 Jahren ist das erst fällig?
Also es gibt, einmal ist das Gesetz, das sagt, bis 2032 müssen alle umgestellt sein.
Aber dann, das könnte man vielleicht noch am ehesten hinkriegen, ne? 8 Jahre?
Ja, also nach Auskunft von SWB Wesernetz hängt das teilweise mit den Eichfristen zusammen. Aber keiner weiß, selbst wenn die Eichfrist abgelaufen ist oder noch nicht abgelaufen ist, kann es sein, dass die über irgendein kompliziertes Losverfahren feststellen, da wird es jetzt gemacht.
Ach so, verstehe. Das ist natürlich besonders schwierig. Dann ein Thema ist die Horner Spitze. Mhm. Da gibt es die SPD und die Linken wollen da ein Gewerbegebiet, wollen, dass da Gewerbe hinkommt. 600 Arbeitsplätze werden versprochen. Mhm. Die Grünen und Sie, also die Garten-, Kleingärtner, wollen das nicht. Wollen das haben, machen sich Sorgen, wenn da erst ein Gewerbegebiet entsteht, dass sich das immer weiter, dass das Kleingärten in Beschlag genommen werden. Das Problem ist ja, ich finde, es ist eine schwierige Diskussion. Ne? Einerseits Arbeitsplätze, Gewerbegebiete, worauf Bremen angewiesen ist, sonst geht alles ins Umland und so weiter. Das ist wie mit Wohnen, Kleingärten aufgeben, nämlich die gar nicht verpachtet sind in Wallung-Röpeling, können wir kurz drüber sprechen, für Wohnbebauung. wenn ich jetzt dringend eine Wohnung suchen würde, dann würde ich kein Verständnis dafür haben, wenn man sagt, nee, da kommen jetzt Obstbäume hin.
Aber Sie sind jetzt bei Horner Spitze, also beim Gewerbegebiet.
Beides,
da geht es ja nicht um Wohnbebauung.
Nee, aber das ist ja ein ähnliches, ich wollte sagen, das ist eine ähnliche Diskussion. Solche Flächen sollen oft genutzt werden für Wohnungen oder für Gewerbe. Ne? Das Beispiel ist ja auch die Rennbahn. Wenn hier Wohnungen fehlen, dann sagt man, ja, dann baut die doch dahin. Aber es gibt eben auch Leute, die sagen, nein, wir brauchen grüne Lungen. So ähnlich ist das ja. Was sagen Sie, wenn ich Ihnen sagen würde, ich bin aber arbeitslos, es ist natürlich sehr überspitzt, und ich hätte gern eine von den 600 Stellen, und da darf aber nichts hin.
Also zumindest dieses Aktionsbündnis Horner Spitze, die haben sich da ja sehr ausführlich mit beschäftigt, mit den, was war es, die Machbarkeitsstudie der Stadt. Mhm. Die sagen ja zum einen, dass die Investitionskosten zu hoch sind pro Arbeitsplatz.
Ja, die sind sehr hoch, die Kosten, das stimmt.
Ne? Und sie sagen auch, ey, hallo Leute, es gibt genügend Stellen in Bremen, es muss nicht ausgerechnet da sein. Mhm. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Also von daher, na, ist das so eine Sache, ob ich sage irgendwie, ne, ach, vielleicht kriegen wir da Stellen und da hauen wir jetzt ordentlich Geld rein. Und dann mit der Gefahr eben, dass, also das, was Sie immer gesagt haben oder im Moment zumindest sagen, ist ganz klar, die Kleingartengebiete sind nicht betroffen. Was die Befürchtung ist, ist, okay, jetzt sind sie nicht betroffen, aber wenn das Gebiet dann erstmal da ist, dann sind sie als nächstes betroffen.
Wenn es sehr gut läuft, ne? Und Firmen sich erweitern wollen und
genau,
so.
Genau, genau.
Dass dann auch wieder mit Arbeitsplätzen, Steuereinnahmen und so weiter argumentiert wird. Genau. Das Problem ist immer so ein St. Florians-Prinzip, ne? Weil wenn das Gewerbe woanders hin soll, sind auch meistens Leute da, die sagen, wieso nicht zur Horner Spitze? Es gibt hier noch andere Flächen, wo es hinkommen könnte, ne?
Manche sagen auch, an der Uni ist genug, ne, im Uni-Bereich gibt es genug Spielraum, sollen sie doch erstmal den nutzen.
Ja, kann man schlecht sagen. Auf jeden Fall gibt es ja eigentlich eine Vereinbarung, ne? Die SPD ist dafür und die Linken, wie gesagt, wie geht das weiter? Sie sind dem Aktionsbündnis beigetreten, also nicht Sie persönlich, sondern der Verband der Gartenfreunde Bremen.
Der Landesverband hat sich in das ist mit im Aktionsbündnis jetzt drin.
Ist das eigentlich im Verband umstritten oder stehen da alle...
Das ist zum Beispiel eine meiner Aufgaben als Verbandsvorsitzende. Da kann ich mich nicht einfach autonom äußern an der Stelle, ja. Sondern das muss ich natürlich mit dem Vorstand und Gesamtvorstand klären.
Aber es werden nicht alle 88 Vereine einzeln angeschrieben, oder?
Nein, es werden ich hatte vorhin gesagt, die Vereine sind in Interessengemeinschaften organisiert und die Leitungen dieser Interessengemeinschaften sind im Gesamtvorstand.
Ah ja, wie ein Delegiertenprinzip.
Genau, dem obersten Gremium zwischen den Delegiertenversammlungen. So, und in diesem Gesamtvorstand, da habe ich das thematisiert. Und da ging es darum, wie positioniert sich der Landesverband, natürlich. Mhm. Und wenn die gesagt hätten, ach, das ist uns doch wurscht.
Hätten Sie gesagt, das ist uns doch wurscht.
Hätte ich sagen müssen, sorry Leute, ist nicht unsere Baustelle.
Obwohl das für die Kleingärten, die da angrenzen, natürlich auch noch ein anderes Thema ist, als für den, weiß ich nicht, der ganz weit weg ist. Ne?
Ja, aber so funktioniert es ja.
Ja.
Ne, die in Hornsch in Schwachhausen, die Vereine, sind auch in der Interessengemeinschaft Schwachhausen drin. Deren Vorsitzender ist wieder im Gesamtvorstand und der argumentiert dann im Gesamtvorstand natürlich auch entsprechend.
Ja, genau.
So, und dann müssen da die Mehrheiten austariert werden. Und wenn die Mehrheit sagt, ja, nee, Horner Spitze, wollen wir jetzt als Landesverband uns auch inhaltlich politisch positionieren, weil theoretisch hätten wir es, nach dem Motto, es betrifft unsere Gebiete theoretisch nicht.
Ja.
Also was hat der Landesverband damit zu schaffen?
Mhm. So. Gab es denn auch Gegenstimmen oder ist sowas meistens einstimmig?
Da gab es keine Gegenstimmen
an
der Stelle.
Weil der Kleingarten ja an sich, glaube ich, ne, auch die anderen Kleingärtenvereine ja mit unterstützt. Es wäre ja komisch, wenn man nicht das mitempfinden würde, was für Interessen die haben, nämlich dass man nicht die Kleingärten wegnimmt.
Nein, es gab keine Gegenstimmung.
Wie ist das denn in Walle und Gröpeling, wo es einen Leerstand gibt? Kämpfen Sie auch dafür, dass da keine Wohnbebauung hinkommt?
Da ist überhaupt keine Wohnbebauung geplant, zum einen.
Nee, es war früher mal Wohnbebauung geplant, das ist schon ein paar Jahre her. Da gab es auch einen Streit in der Koalition.
Im Moment gibt es nichts in diese Richtung. Bin ich auch ganz froh drüber.
Ja.
Tatsächlich ist das Gebiet, wo die Kleingärten sind, das ist sehr schlecht angebunden. Mhm. Das liegt irgendwie so gefühlt zwischen Autobahn- und Eisenbahnstrecke.
Ja, gut.
So, wo man durch so einen kleinen Mäusetunnel hinkommt. Es gibt keinen öffentlichen Nahverkehr. Also das ist, ne, und es sind... soweit ich weiß, sind auch Wohnungsbaugesellschaften gefragt worden, die auch alle abgewunken haben, nach dem Motto,
nee. Ja, verstehe. Ja. Was macht man damit? Lässt man die Parzellen so, wie sie sind? Gibt man sie irgendwann auf oder denkt, es kommt vielleicht noch jemand? Gibt man sie irgendwann aus? Ein Teil ist ja in Streuobstwiesen als sogenannte Ausgleichsflächen zu Streuobstwiesen geworden, aber ja nicht alle. Ne? Es gibt ja tatsächlich noch echten Leerstand.
Es betrifft nicht alle Vereine gleich in dem Gebiet. Es gibt Vereine, die sind soweit gut aufgestellt. Es gibt einzelne Vereine, die sind wirklich schlecht und haben wirklich sehr hohen Leerstand. Der Landesverband ist mit der Stadt im Gespräch, wie man mit diesen Flächen am besten umgeht. Mhm. Und da geht es in der Tat auch um Kompensationsflächen. Also ob, ne, ob das nicht als, die Stadt braucht eh Ausgleichsflächen. Es ist eh klar, wir haben eine Überkapazität in dem Gebiet. Und in Einzelfällen auch Zustände, die ne, als nicht tragbar sind.
Wenn es dann so übel aussieht, weil sich keiner kümmern kann.
Genau, ja, genau. Ja. Genau. Und an der Stelle gibt es die Idee, ob man einzelne, ganz einzelne Bereiche rausnimmt, um da den Druck aus dem Gebiet rauszunehmen. Das Problem ist, da sind natürlich Kleingärten und auch kleine Häuser. So, die müssen entsprechend abgerissen werden. Die Kleingärten, es sind nicht viele Kleingärten, aber die müssen trotzdem umgesiedelt werden. Und wenn deren Parzelle nach Schätzwert auch was wert ist, muss das auch jemand bezahlen.
Ach ja, genau.
So. Und das heißt, wenn die Stadt sagt, okay, wir machen da Ausgleichsflächen, super. So, und wer zahlt jetzt die Kleingärten
aus? Abgesehen davon, dass die meisten wahrscheinlich nicht umgesiedelt werden wollen, ne? Man hängt doch an seiner Scholle. Würden Sie auch einen anderen Kleingarten nehmen, wo Sie ganz von vorne anfangen müssen?
Ich habe gerade einen neuen genommen.
Ach so. Ja, jedenfalls viele werden ja gerne da bleiben, wo sie sind. Ne? Ich glaube, wenn sie keine Nachbarn haben, vielleicht, also keine Nachbarn mehr haben, vielleicht nicht. Aber wenn das geringere Problem ist, ich habe gedacht, schon da fängt es an, dass man nicht gerne woanders hinzieht, ne, in dem Verein. Aber wenn das nicht das Problem ist, dann kommt es nur
das
aufs
ist
Geld
nicht, das an, ist,
wer bezahlt das?
Ne, dadurch, dass da relativ viele Vereine drumherum sind und viele Kleingärten, ist es kein Problem, sehr, sehr nahe auch einen anderen Kleingarten zu nehmen.
Ja, aber man muss ja umziehen. Also umziehen ist ja immer doof, egal.
Naja, aber was haben Sie in Ihren 24 Quadratmetern? Da haben Sie Ihre Gartengeräte, wenn Sie korrekt wirtschaften.
Ja, meine Hollywood-Schaukel. Den Sandkasten fürs Kind, da kann schon ganz schön viel zusammenkommen.
Ja, aber das ist im Moment nicht das, was
das Problem
ist. Ah, ja. Das Problem ist im Moment tatsächlich die Bezahlung des Schätzwertes. Mhm. So, und das muss entsprechend, wenn die Stadt das als Kompensationsfläche haben möchte, muss das die Stadt bezahlen.
Na, die hat ja kein Geld, haben wir vorhin schon festgestellt.
So, und an der Stelle ist keine Bewegung.
Ja.
Und das, dann funktioniert es natürlich nicht.
Wie ist das eigentlich, die brach liegen, ne? Also wo jetzt keiner ist, die Pächter, das gehört ja trotzdem einzelnen Personen, ne? Zum Teil. Zum Teil gehört es dem Verein, zum Teil der Stadt.
Bei diesen Kompensationsflächen, die Stadt ist erstmal zuständig für die städtischen Flächen.
Ja.
Ja, also das heißt, der Stadt, ein Großteil des Vereinsgelände gehört der Stadt.
Ja. Das heißt, es geht hier, es geht natürlich gar nicht um die Summen, die verfallenen Gärten, sondern es geht um die neuen, die dann gezahlt werden muss, wenn ich umziehe. Da geht es um das Geld, ne?
Nee, es geht darum, meine Parzelle ist mal angenommen noch 1.000 Euro wert.
Ja.
Wer gibt mir jetzt die 1.000 Euro? Damit ich in die zwei Wege weiterziehe.
Genau, die Parzelle, die dann aufgegeben wird, um die Leute zusammen zu. Verstehe. Zumal ich ja bei der neuen auch Abstand zahlen muss. Da könnte man vielleicht noch drüber reden, ne? Aber eigentlich
ja schon. Es gibt in dem Gebiet natürlich auch Kleingärten, die sind nicht sehr viel wert.
Ja. Aber ganz doof wäre es, wenn ich nichts bekomme für meine.
Ja, das geht nicht.
Und dann müsste ich irgendwo hin und bezahle.
Das
dann
geht, für die das geht ja nicht. Ne? Außer Ihre Parzelle ist eine sogenannte Minusparzelle, die ist so schlecht. Sowas gibt es.
Eine Minusparzelle.
Also, wo Sie so viel Mängelabzüge drauf haben. Also Sie haben keine kleingärtnerische Nutzung, das Ding ist komplett verwildert, Sie haben da Büsche wachsen lassen, die da nicht stehen dürfen. Ist völlig daneben, die ganze Parzelle. Dann wird ist das ein Mangel, selbst wenn das Haus mal angenommen ist, noch 1.000 Euro wert. Aber Sie haben die Hecke nicht gepflegt, Sie haben Ihre kleingärtnerische Nutzung nicht und Sie müssen auch noch diese Bäume da entfernen, dann kann das sein, dass Sie ins Minus rutschen.
Ah ja, verstehe.
Ja, und das heißt, Sie müssen um das aufgeben zu können, müssen sie für die Mängelbeseitigung Geld hinterlegen.
Ja, verstehe.
Weil irgendjemand muss den Mangel ja beseitigen.
Ja.
Und das kann ja nicht der Verein machen. Ne, dann muss sie haben den Mangel verursacht auf ihrem Gelände, also müssen sie den auch beseitigen.
Ja. Unterm Strich muss man jedenfalls sagen, müssen sie sehr dicke Bretter bohren. In ziemlich vielen Punkten. Danke. Da haben sie noch sehr viel vor sich, merke ich gerade.
Das ist so.
Das eine ist das öffentliche Grün. Wer ist dafür zuständig? Wer haftet und wer kümmert sich drum, damit man am bestenfalls nicht haften muss? Dann den Abwehrkampf in Anführungsstrichen an der Horner Spitze. Die Sache mit den Stromzählern, ob da den Menschen geholfen werden kann. Was ja, wenn wir mal ehrlich sind, eine sich als links verstehende Regierung sofort machen müsste. Also würde ich jetzt mal sagen, ne? Das sind die Leute, die es ganz besonders brauchen. Und die SPD sehnt sich ja wieder nach ihrer Arbeiterschaft. Da könnte sie ein gutes Werk tun. Das ist jetzt hier meine kleine ketzerische Anmerkung. Und was war das dritte? Ach, neue Kleingärten und Klimaprojekte, ein Fördertopf. Also Unterstützung als Klima, als wichtig, als Schwammstadt einbeziehen und Klimaprojekte unterstützen. Ja, das ist echt viel. Das kommt dann noch oben drauf.
Und wenn Sie jetzt glauben, dass das alles ist, kann ich Ihnen sagen, da gibt es noch mehr.
Ja, zum Beispiel.
Im Landesverband haben wir ja einmal eine Geschäftsstelle mit Mitarbeitern und wir haben den sogenannten Lehrgarten, der hinterm Gelände ist, öffentlich zugänglich.
Ne? Die Lage von Ihrem Sitz ist ja sowieso fantastisch. Ne?
Außer, dass die Kleingärtner aus Kartenturm da schlecht hinkommen.
Ja.
Von daher ist es nicht zwingend zentral. Jedenfalls, wir hatten ja den Wechsel im Vorstand, also der gesamte Vorstand ist neu. Und jetzt sind die Mitarbeiter, kommen ein großer Teil ins Rentenalter. Mhm. Das heißt, wir haben in der Geschäftsstelle von 4 Mitarbeitern, gehen 3 innerhalb von 2 Jahren in Rente. So, das heißt, komplette Umstrukturierung in der Geschäftsstelle. Das gilt auch für den Lehrgarten. Der langjährige Leiter Hartmut Clement, der das über 20 Jahre gemacht hat.
Den kennt, glaube ich, auch jeder.
Den kennt jeder.
Freund in Bremen, ja.
So, ist so quasi der gefühlte Bremer Oberkleingärtner. Ja. Der geht Ende dieses Monats auch in Rente.
Aha.
So, das heißt, wir müssen, ne, das heißt natürlich, dass Know-how verloren geht, dass man neue Leute finden muss und dass sich das alles wieder einlaufen muss.
Ja.
Auch das ist einiges an Arbeit.
Da kann die Politik natürlich nicht helfen.
Nein, ich war ja nur wegen der Vollständigkeit der Aufgaben.
Und eben doch für mehr Geld zu werben, weil sie halt ja auch unter Kostensteigerungen leiden, ne? Wie jedes andere Geschäft auch. Energie, Personal, was auch immer. Material.
Genau, genau. Und das ist auch deutlich gestiegen.
Ja.
In den letzten
Jahren. Das heißt, Sie werden vielleicht sogar Stellen abbauen müssen.
Boah, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Also, man müsste von der Vielfalt der Aufgaben her, um die vielen Bretter, dicken Bretter zu bohren, ne, und diese immer mehr werdenden Aufgaben auch auf der Verbandsebene lösen zu können, müsste man aufstocken.
Mhm. Ja.
Und dazu bräuchte man Geld, natürlich.
Das heißt, die Beiträge müssten um 1 Euro im Jahr erhöht werden. Und das wäre wahrscheinlich auch nur ein Anfang.
Entweder das oder... es gibt die Stadt, die vielleicht mit Projekten oder mit anderen Mitteln, auch mit Personalmitteln, reingeht.
Ist das anderswo so?
Also wir haben eine Stelle, die Umweltbildung macht für Kinder, Kindergärten und Schulgärten. Das ist eine Stelle, die ist über die Bildungssenatorin finanziert.
Ah ja. Ich meine, andere Landesverbände, die sind vielleicht besser ausgestattet als Bremen. Sind Sie da sozusagen der Hungerleider unter den Landesvorsitzenden der Landesverbände? Unter den 16?
Also ich bin auch auf der Bundesverbandsebene, klar, ne, als Verbandsvorsitzende muss ich auch beim Bundesverband auftreten. Ich bin übrigens gerade ins Präsidium gewählt worden vor 2 Monaten. Das war auch ein Grund, den Vereinsvorsitz bei Rose am See auszugeben.
Ja, vielleicht auch ein bisschen
dann hat der Mutter dann noch Bundespräsidium, da wird es dann langsam eng mit dem Schlafen, ne? Jetzt habe ich den Faden verloren.
Und wenn Sie da kommen und sagen, ach, da ist ja die arme Vorsitzende aus Bremen, wo die Kleingärten ganz besonders wenig Unterstützung bekommen. Ist das so?
Also einmal ist, zum einen werden wir beneidet, nämlich um die Geschäftsstelle mit dem wunderbaren Garten.
Ja, das stimmt.
Solche schönen Geschäftsstellen, ich glaube, da sind wir immer noch einmalig.
Auch wenn sie von Kartenturm schlecht erreichbar sind, aber trotzdem ist das sehr, die Lage ist toll.
Die Lage ist toll, das Haus ist toll, kommt jetzt auch in die Jahre, es ist 20 Jahre alt. Das merkt man auch. Genau das. Mhm. Ne, jetzt fängt die Phase an, wo man auch mal das Dach sich mal ernsthaft angucken muss und feststellen muss, da muss auch was passieren. Also auch da kommen Kosten auf den Landesverband zu.
Mhm.
Also das Image von Bremen ist bundesweit jetzt nicht irgendwie der arme Hungerleider. So ist es nicht. Mhm.
Also der besonders wenig politische Unterstützung bekommt, dachte ich.
Nee, da gibt es welche, die haben es schlechter.
Tatsächlich. Könnte man jetzt gar nicht so glauben, aber vielleicht haben die noch größere Probleme.
Ja, Berlin zum Beispiel.
Ja, ja.
Weil da der Bebauungsdruck noch sehr viel, ne? Der Bebauungsdruck ist dann noch sehr, sehr viel höher. Mhm. Also da geht's wirklich, in Berlin geht es wirklich darum, Kleingärten umzusiedeln. Mhm. Mit entsprechenden Protesten natürlich bei den Leuten.
Mhm. Also verstehe. Meine letzte Frage ist, der Eichenprozessionsspinner eilt jetzt auch die Kleingärten. Das ist auch richtig teuer, aber ich habe das jetzt kürzlich erst erfahren im Bürgerpark. Wenn da mal so ein Nest ist, dann muss man das entfernen lassen und das kostet richtig viel Geld. 800.000 Euro habe ich gehört. Ich weiß nicht, oder darf man das selber entfernen? Würde man wahrscheinlich keinem empfehlen, oder? Also wenn die in die Bäume steigen müssen mit so einem Steiger, hieß es.
Also das ist ein, ne, Sie hatten ja schon die grundsätzlichen Probleme angesprochen, die es im Landesverband gibt. Und dann gibt es gefühlt jede Woche ein neues Problem. Und diese Woche, ne, das ist Freitag gerade im Landesverband aufgeploppt, ist es der Eichenprozessionsspinner.
Was hat natürlich mit Klimawandel, Hitze und so weiter zu tun. Ne? Das ist eine invasive Art, wenn ich das richtig weiß.
Ist jetzt gerade aus Niedersachsen eingewandert, ja, genau, nach Bremen. Und gerade am Freitag gab es die erste Meldung aus einem Kleingartenverein, wo der aufgetaucht ist. Und dann ist natürlich sofort die Frage, okay, was tue ich, was muss ich tun, ne? Und wo der Landesverband, das habe ich gerade gestern gemacht, einmal recherchieren muss, okay, wie ist die Sachlage, wen muss ich hier ansprechen, welche Informationen muss ich angeben?
Muss ich sperren, muss ich Warnschilder aussenden, genau, und so weiter und so weiter.
Genau das. Wo muss ich es melden, wer ist zuständig? Also man muss beim Gesundheitsamt melden und beim Umweltbetriebe Bremen.
Und die holen dann das Nest ab?
Ja, das ist dann die nächste Frage, wer dafür zuständig ist.
Ja.
Ist es dann noch bitte der Verein, ne, weil das steht ja auf seinem Vereinsgelände, oder ist es Umweltbetriebe Bremen, weil wir haben eine öffentliche Grünanlage, öffentliches Naherholungsgebiet, und es kann nicht sein, dass die Vereine für alle Probleme, die sonst noch auf sie zukommen, zusätzlich, die sie sowieso schon haben, auch noch alle das finanzieren müssen, plus digitale Stromzähler, plus.
Ah ja. Und hat sich das geklärt, wer dafür zuständig ist? Wer hat das Nest denn abgeholt?
Also,
ich hoffe nicht, dass es noch da ist.
Also am Freitag ging es erstmal nur um, wo muss ich es melden, und es wurde abgesperrt.
Mhm. Weil man muss sagen, diese Härchen, die fliegen in der Luft von diesen Raupen. Gott sei Dank ist es nur ein saisonales Problem. Irgendwann werden die zu Motten. Nee. Naja, jedenfalls diese Härchen fliegen durch die Luft und es können Leute sehr schwer allergisch darauf reagieren. Das ist, glaube ich, die Gefahr. Ne?
Die können sehr weit durch die Luft fliegen. Mhm. Das kommt dazu. Nach zumindest unseren Recherchen, wenn alte Nester da sind, können die auch bis zu 5 Jahre noch diese Härchen absondern. Also das ist kein kleines Problem.
Oh ja.
Weil wir haben ja, ne, wenn ich mir eine Eiche vorstelle, die befallen ist, da gehen die Spaziergänger unterlang. Die Kleingärten nebenan sind betroffen, weil diese Härchen, Härchen sind leicht, die können leicht irgendwo hinfliegen. Also das ist jetzt angekommen in den Kleingärten, das Problem wirklich, und es wird noch größer werden.
Das ist doch meldepflichtig auch, ne, so ein Nest.
Es ist meldepflichtig.
Wie erkennt man das denn? Haben Sie schon mal eins gesehen?
Oder
durch die Prozession von den Raupen?
Tatsächlich die Prozession, genau.
Ach, weil die da hochkriechen, dann sieht man da oben, oder denkt man, da oben muss irgendwo ein Nest sein.
Genau, und das heißt, die Meldepflicht, das steht, glaube ich, auf der Internetseite des Gesundheitsamtes, ist tatsächlich bitte mit Fundort und Foto, damit die einmal für sich abklären können, ey, ist es das wirklich? Ne?
Ist es nicht ein altes Vogel?
Oder ist es irgendwas, ist es irgendwas anderes, wo wir sie nicht akut handeln müssen. Also wir sind da in der Klärung. Ich hab das gerade erst auf die Webseite gesetzt und im nächsten Gartenfreund erscheint es erst, der im August jetzt rauskommt, nach dem Motto, hier Leute, ne, erstens, es gibt ihn, und zweitens, bitte da und da melden.
Ja, und es müssen auch Leute mit Privatgärten, das ist ja genau das Gleiche. Ja. Wenn die eins haben, müssen die es melden, und sie müssen sich auch darum kümmern, dass das da wegkommt.
Ja. Und wir haben zwar in den Kleingärten, also auf den Parzellen selber, da darf eigentlich keine Eiche stehen.
Mhm.
Weil das ist ein Laubbaum.
Viel zu groß, ne?
Ist es ein Laubbaum, der ist da nicht erlaubt. Mhm. Aber es nützt ja nichts, wenn hinter meiner Hecke eine Eiche wächst. Dann hänge ich genauso drin.
Ja, das stimmt.
Ja. Es ist ein neues Problem, was seit letzte Woche noch dazugekommen ist.
Ja, das tut mir leid. Aber ich habe das nur gehört, ne, weil in Schwanewede ist jetzt eine Schule geschlossen worden an einem Tag wegen eines Funds. Wie gesagt, der Bürgerparkdirektor hat mir erzählt, dass sie auch zwei, drei Nester gefunden haben. Mhm. Und ja, und dann eben, wie gesagt, Warnschilder müssen dann auch aufgestellt werden, dass man den Park nur mit auf eigene Gefahr betreten kann, wie bei Sturmwarnung oder so. Ne?
Also nach meinem Stand heute, wirklich unter Vorbehalt, muss man erstens absperren und die Nester absaugen lassen. Und zwar von der Fachfirma.
Ja, ja, genau.
Bitte nicht selber rangehen um
die hohen Kosten.
Genau. Wir haben, ich habe seit gestern Kostenvoranschläge vorliegen.
Und?
Die liegen aber bei 250 bis 300 Euro.
Ah ja. Ich habe gedacht, irgendwas mit Nematoden, die werden da eingesetzt. Aber ich habe das jetzt nur so am Rande irgendwie mitbekommen. Ich hab nicht, wie Sie, ein paar Semester Biologie studiert. Ich kann da wirklich gar nichts zu beitragen.
Da hatten wir Eichenprozessionsspinner aber auch nicht.
Aber Sie haben ein größeres Grundverständnis, weil ein bestimmtes Interesse liegt ja da schon vor. Ja, ich glaube, dann haben wir leider einen großen Teil Ihrer Probleme aufgefächert. Was ist denn toll? Was läuft denn gut? Welche Erfolge haben Sie denn? Vielleicht können wir noch positiv abschließen. Außer, dass es Ihnen sichtlich Spaß zu machen scheint. Das möchte ich den Eindruck zumindest vermitteln, Sie mir. Und ich hoffe auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Allerdings 2 Jahre, wenn da der Verschleiß schon groß wäre, das wäre auch nicht schön.
Also was schon Spaß macht, ist dadurch, dass die Informationsweitergabe sozusagen vom Landesverband, das Wissen des Landesverbandes an die Vereinsvorstände besser geworden ist, dass sie besser arbeiten können und es damit auch besser funktioniert in den Gebieten. Also dass da einige Konfliktpunkte abgebaut werden können.
Und Sie kriegen wahrscheinlich auch Rückmeldungen dazu, ne? Dass Sie wieder mehr Fortbildung anbieten und so weiter, dass die Vereine sich da besser also nicht so unsicher sind. Das ist ja wenn man nicht genau weiß, wie man so einen Verein leitet, fühlt man sich ja selber nicht wohl, weil man immer unsicher ist und nicht fängt an rum zu googeln, was mache ich wie.
Das ist der eine Aspekt sozusagen, der Spaß macht, das zu hören, so die Rückmeldung zu kriegen. Der andere ist, dass Sie hatten es ja anfangs erwähnt, dass der Landesverband war jetzt öffentlich nicht so gut aufgestellt vor ein paar Jahren.
Ja, es wurde fast immer über Konflikte berichtet. Genau. Das war vielleicht auch nicht so, aber es war einfach so, dass es zu Konflikten kam und die dann auch immer relativ öffentlich ausgetragen wurden. Ne?
Mhm. Genau, also das Image des Landesverbandes und damit der Bremer Kleingärtner wurde auch ziemlich angeschlagen.
Ja.
So, und der galt nicht als ernstzunehmender Gesprächspartner auf bestimmten Hierarchieebenen. Und das hat sich, denke ich, schon geändert.
Überhaupt ist es doch tatsächlich friedlich geworden, ne?
Und es ist auch wieder Inhalt, also es geht mehr um die inhaltliche Arbeit und weniger um irgendwelche Personalanimositäten oder Konflikte, sondern es geht tatsächlich ums Kleingartenwesen und ne, da geht es dann eher darum, ne, kommt man ins Schwammstadt-Projekt damit rein oder kommt jetzt dieser Kleingartenentwicklungsplan jetzt endlich mal in die Gänge?
Das habe ich ganz vergessen. Warum ist das eigentlich so kompliziert? Er sollte ja schon längst vorliegen, aber er liegt immer noch nicht vor. Man berichtet ab und zu von Verzögerungen. Wer verzögert denn?
Der Haushaltsvorbehalt. Es gibt keine Haushaltsmittel,
aber
um den Plan umzusetzen.
Verstehe. Wo fehlt denn, was zum Beispiel würde denn da Kosten auslösen?
Die Grünpflege.
Die ist großen das Bäume. Ist das einer der Knackpunkte?
Ja, auf jeden Fall.
Aha. Ich habe gedacht, der Entwicklungsplan würde sich eben auch damit befassen, was passiert mit Brachen, wie gehen wir damit um, was machen wir daraus und solche Sachen. Ach, Entwicklungsplan, für mich hört sich das noch viel mehr an als, okay, verstehe.
Für mich auch.
Gut, da fragen wir nach. Eine Frage habe ich noch. Sie haben ja Grünzeug mit auf den Tisch gepackt. Was ist das? Was führen Sie hier
genau, ich,
mit?
Meine Idee für dieses Gespräch war, als ich das Haus verließ, nach dem Motto, ach, das liegt da gerade, das bringe ich Ihnen mal mit.
Ja.
Das ist eine Zitronenmelisse.
Ah, das kenne ich, das ist toll.
Wenn Sie daran reiben.
Das können die Zuhörer jetzt leider nicht miterleben.
Haben Sie sofort so einen Zitronengeruch und der bleibt, den haben Sie, wenn Sie auch noch in einer Stunde... Ne, der hat belebende Wirkung zum einen, aber auch beruhigende. Das heißt, Sie können da so ins Wasser packen. Genau, dann
kannst
haben
auch
Sie
wahrscheinlich kaum, ne?
Melissentee. Nee, das würde ich, glaube ich, nicht machen. Entweder trocknen und
vielen Dank.
In ein paar Monaten
Das Tee ist das erste trinken. Mal in dem Podcast, dass mir jemand was mitbringt.
Ach nö.
Ja, doch wirklich, das ist eine echte Premiere. Vielleicht können wir, bevor wir mit diesem netten Geschenk, ich habe jetzt leider gar nichts zurückzugeben, mit netten Geschenk aufhören. Noch die allerletzte Frage. Sie haben ja wenig Zeit, wenig Freizeit, aber was machen Sie mit Ihrer Freizeit?
Naja, ich gehe zum Beispiel in meinen Garten.
Ja, Sie gehen außerhalb Kleingärten. Mal beruflich vollkommen, das ist ja auch kein richtiger beruflicher Zusammenhang, ein bisschen schon. Gibt es irgendwas, was gar nichts mit Ihrer Arbeit, hauptamtlichen Arbeit zu tun hat, was Sie machen können in Ihrer Freizeit?
Ich versuche zum Beispiel gelegentlich mal zum Sport zu gehen.
Ja, welche
als Ausgleich, zur Schreibtischarbeit und ständigen Besprechungen. Einfach Fitnessstudio, ein bisschen Fitnessgeräte.
Und?
Ich verreise auch mal gerne, wenn es denn eben geht.
Und wohin? In die Sonne oder eher in den Schatten?
Zuletzt war ich in den norwegischen Fjorden und total begeistert. Also diese Mischung aus kahlen Bergen und Wasser, einfach Hammer.
Berg und Wasser ist natürlich schon sehr gut.
Genau,
das weil meistens fragt man ja Berg oder was.
Genau, also diese Kombination fand ich super.
Ich war da noch nie, ich kann es nicht
erwähnen. Kann ich sehr empfehlen,
ah, ja.
Wenn man beides mag.
Haben Sie denn diesen Sommer Ferien? Fahren Sie weg?
Ich bin auch nicht ganz sicher. Ich habe es zwar bei uns im Terminkalender schon mal geblockt und bei mir versuche ich 2 Wochen noch frei zu halten. Aber ich war vor 4 Wochen gerade, war ich in Norwegen.
Also ja, dann.
Eine Woche Rundreise, das war sehr nett.
Gut, dann würde ich sagen, haben Sie noch irgendwas auf dem Herzen?
Wir haben so viele Aspekte angesprochen, die fallen mir bestimmt an, wenn ich gleich auf dem Fahrrad nach Hause fahre.
Ja, dann müssen Sie nochmal wiederkommen.
Genau.
Dann bedanke ich mich bei Ihnen, hat mir Spaß gemacht. Ich habe viel dazu gelernt, das ist ja immer ganz gut. Also ich profitiere von diesen Gesprächen sowieso immer am meisten, habe ich den Eindruck. Dann bedanke ich mich auch bei den Zuhörern und Zuhörern und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.